So, ich guck mal so in die Gesichter. Wie geht's euch? Jetzt habe ich einen schweren Job. Ich habe vielleicht nicht so viel Fantasie. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen übrig für mich und das, was ich euch weitergeben will. Aber ich schlage Folgendes vor, dass wir mal aufstehen und beten zusammen. Lieber Jesus, will dir danken für diesen Nachmittag. Jetzt haben wir einiges gehört, einiges gesehen und ja, mein Wunsch ist es, dass jeder von diesem Nachmittag auch einen Gedanken für sich mit nach Hause nimmt, dass du uns ansprichst, dass wir deine Stimme hören, ja vielmehr noch, dass du unsere Herzen zum Schwingen bringst, dass du uns überwältigst. Ja, da gibt es wirklich so manche Mauer, die niedergerissen werden muss, so manche Lüge, auch Lebenslüge. Herr, und ich bitte dich, dass du uns auch heute Nachmittag inspirierst, dass du uns eine Fantasie gibst für eine Zukunft, wie es sein kann mit dir, ganz neu mit dir, vielleicht ganz anders mit dir, was wirklich Veränderung bedeutet, was du bei uns konkret verändern willst, in unseren Gemeinden, in der Beziehung zu dir ganz persönlich. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du mit deinem Geist jetzt heute Nachmittag hier bist und einfach noch schenkst, dass wir hören können, aufnehmen können. Gib du Gnade nochmals zum Reden und zu hören. Amen. Ja, ich danke euch, dass ihr noch ein bisschen zuhören wollt. Mein Thema heute Nachmittag, alles hat ein Ende. Das ist ja gleich wie heute Morgen. Möchte mal so einsteigen, wann hat überhaupt was ein Ende? Das ist die zweite Folie. Feminismus hat ein Ende, wenn die richtige erscheint. Der Kommunismus endet ab 2500 Euro und der Atheismus, der endet, wenn das fliegende Flugzeug vibriert. Das habe ich so gefunden bei Twitter-Perlen. Also die Frage, die ich mich gestellt habe, wann ist Gottesdienst zu Ende? Oder vielleicht fragt sich das ja einer. Wann ist die Predigt zu Ende? Dann ist nämlich Gottesdienst Ende. Also Marco, red nicht so lang. Ich will mein Bestes tun. Aber ich meine, Gemeinde, Gottesdienst, wann ist wirklich am Ende? Ich meine, so richtig am Ende. Ich bin froh, dass heute Nachmittag so viele gekommen sind. Wenn keiner mehr kommt, dann ist Ende. Und wenn keiner mehr kommt, dann ist es zu spät für Veränderung. Und deswegen habe ich den schweren Job, euch heute noch mit reinzunehmen und zu sagen, ja, alles hat ein Ende, nur Veränderung nicht. Und dass wir eine positive Haltung zu Veränderung bekommen und wie wir sie bekommen. Und ich möchte an heute Morgen ein bisschen anknüpfen an diesem Thema Gottesdienst, Anbetung, Lobpreis. Und ich möchte das mal so, ja, erstmal so ein bisschen herausfordern auch. Jetzt sind wieder die Alten, die Jungen. Ne? Ich habe schon gesagt, ich bin eher alt. Weiß nicht, wo die Jugendpastoren, die Jugendlichen, die Junggebliebenen, die Jugendleiter hier sitzen. Wisst ihr, Älteren, wie man einen Jugendlichen lobt? Ja, mal einen Vorschlag, nur mutig. Nein, ich habe mich da auch vor kurzem von meiner ältesten Tochter darauf hinweisen lassen. Ich wusste das nicht. Jetzt weiß ich es. Ihr könnt das nach dieser Veranstaltung ausprobieren. Ihr geht einfach mal auf junge Leute zu und dann müsst ihr sagen, Ehrenmann, Ehrenfrau. Ja? Okay, Betonung auf der ersten Silbe. Wenn ihr mir nicht glaubt, versucht's. Jetzt frage ich die jungen, junggebliebenen, wie lobt man einen Senior, einen Älteren? Wenn die jungen Leute mal so um die Ecke kommen und sagen, das war krass, Alter. Mit viel Fantasie, haben wir jetzt gelernt, kann sich dann so ein Senior vielleicht vorstellen, okay, der wollte mir was Nettes sagen. Haben wir uns mal drüber Gedanken gemacht, wie man Gott lobt? Wissen wir das? Ich hoffe es. Ich möchte mit euch lesen, Psalm 150. Ich lese das nach der Neues Leben Übersetzung. Da heißt es Psalm 150, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner himmlischen Wohnung, lobt ihn für seine mächtigen Taten, lobt ihn in seiner unvergleichlichen Größe, lobt ihn mit dem Klang der Posaunen, lobt ihn mit Harfen und Zither, lobt ihn mit Tanz und Tamburin, lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flöten, lobt ihn mit klingenden Zimbeln, lobt ihn mit dem Klang lauter Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Ich möchte ein bisschen herausfordern. Ihr musstet ja heute schon mal Hände heben. Ich weiß, das ist mühsam nach dem Mittag. Das hat den Nachteil, jeder sieht das, wie man das so macht. Ich möchte euch ein bisschen herausfordern. Nochmal Erinnerung an heute Morgen. Da war die Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist es tatsächlich, Gott zu loben und sich für immer an ihm zu erfreuen. Okay, das war das Was. Heute Nachmittag geht es um das Wie. Und wenn man in so einer großen Gruppe Abstimmung machen möchte, ohne dass man sich outet, dann macht man das, indem alle, die das unterstützen, mal sagen. Das wollen wir mal probieren, also alle zusammen. Okay, so, wir probieren das jetzt, wie konservativ, wie bibeltreu Hüttenberg ist. Welche Gemeinde lobt Gott für seine mächtigen Taten? Ja, ein bisschen zaghaft. Ist das nicht so eindeutig? Nochmal. Welche Gemeinde lobt Gott für seine unvergleichliche Größe? Auch zaghaft, okay. Wer von euch geht zum Loben in ein Heiligtum? Okay, welche Gemeinde? Nein, lass mal das. Wollt ja niemand outen. In welcher Gemeinde wird Musik zum Loben gemacht mit Posaunen? Harfen? Ja, gibt's irgendeine Gemeinde, scheint es zu geben. Das ist eine kleine Gemeinde. Zither? Tambourin? Zimbeln? Vers 4. In welcher Gemeinde wird getanzt? Gibt es auch eine. Ja? Schön. Also wenn ich euch mal widerspiegeln darf, was ich gerade so wahrgenommen habe. Das klingt nach Bibelkritik. Oder nach einer ziemlich progressiven Gemeinde. Ihr scheint das nicht so wörtlich. Ja? Ihr seid nicht überzeugt, aber ihr scheint das nicht so wörtlich zu nehmen. Ja? Ich weiß nicht, wo die jungen Leute sind, die jetzt gehört haben. Ich sage euch, ihr seid progressiv. Ist das wirklich so hier? Welche Gemeinde benutzt Schlagzeug? Haben wir hier schon stehen, schon gut. Welche benutzt eine E-Gitarre? Welche Gemeinde hat so richtig fette Lightshow? Ich schiebe es einfach mal auf den Nachmittag. Heute Morgen haben wir die Frage gestellt, ich gehe nochmal kurz zurück, alles hat ein Ende, nur die Suche nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, wie glaubt ihr eigentlich, dass junge Menschen, die junge Generation, die Generation Lobpreis sich eine Gemeinde aussucht? Darf man im Gottesdienst Schlagzeug spielen? Muss man das? Darf man eine E-Gitarre haben? Lightshow? Darf man Theater spielen? Vielleicht haben wir das heute Nachmittag gemacht, kein Gottesdienst mehr. Nein, weiß nicht. Ich möchte euch mal ein bisschen mit hineinnehmen nochmal. Ich hoffe, dass es für euch spannend. Ich war im Urlaub in London, das habt ihr heute Morgen schon mitbekommen. London ist ziemlich groß. Köln, wo ich herkomme, ist 1 Million. London ist 9 Millionen. Und ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, wie viele Gemeinden es da gibt. Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden, verschiedene Gemeinderichtungen es hier so im Kreis hat. Also in London ist schon faszinierend. Wir waren da 2 Wochen, wir hatten 2 Sonntage. Wir sollten entscheiden, welchen Gottesdienst wir gehen. Jetzt gebe ich zu, als Touri hat man natürlich vielleicht andere Kriterien. Was will ich denn mal anschauen, wie man das so als Suchender macht. Aber da ist zum Beispiel der Methodismus, ja, Wesley's Chapel. John Wesley hat dort angefangen, große Erweckung hat dort angefangen, eine Möglichkeit. Da ist das internationale Zentrum der Heilsarmee, falls ihr das kennt. Eine wunderbare Chance, mal da reinzugucken. Da ist die Gemeinde, die den Alpha-Kurs, weiß nicht, wer das kennt von euch, erfunden oder entwickelt hat. Wäre vielleicht eine interessante Gemeinde. Das sind so Gemeinden von, weiß nicht, ob wir das noch kennen, John Stott, All Souls, war 10 Minuten von unserer Jugendherberge weg. Westminster Chapel, Martin Lloyd-Jones gepredigt lang. Die 2 gab es natürlich nicht mehr, also selber konnte man sie nicht mehr hören. Dann gab es da noch so eine kleine Gemeinde, da war ich damals in der 12. Klasse, Londonfahrt. Da haben wir in der Speakers Corner, falls ihr das wisst, ne, da kommen auch Prediger, die so auf Leiter stehen, und haben wir gefragt, wo gehen wir hin? Die haben uns eine Gemeinde gesagt, und das war damals faszinierend für mich, altes Kirchengebäude, wir sind reingegangen und an jeder Kirchensäule war schon damals ein Fernseher, wo der Lobpreistext angezeigt war. Es hat noch ein Weilchen gedauert, bis wir die Overhead-Folien weggeschoben haben und auch einen Beamer hatten. So eine Gemeinde. Ganz viele. Ich sage euch zwei Stück, in der wir waren. Die erste Gemeinde war Hillsong-Gemeinde. Meine älteste Tochter ist 16, die wollte unbedingt dahin. Hillsong-Gemeinde, wenn du mal das nächste Bild zeigst. Sie ist hier links, sie findet im Dominion Theater in London statt. Das ist also, ihr seht das vielleicht unten, Bat Out of Hell. Das ist nicht das Motto des Gottesdienstes, das ist das Musical, das da sonst läuft. Das ist also ein ganz normales Theater und dort findet dieser Gottesdienst statt. Und wir kamen dorthin, wir waren gespannt, meine Kids waren richtig heiß, ich war skeptisch, gebe ich zu. Wir wurden willkommen geheißen, ganz nett am Eingang, die Kinder, wollen Kindergottesdienst, alles war ein bisschen viel, ne? Englisch, wir waren schon froh, das ist anders wie Italien, Frankreich, da suche ich gar keinen Gottesdienst, weil das verstehe ich nicht. London, endlich mal konnte ich im Urlaub einen Gottesdienst besuchen. Und dann haben sie uns da reingeleitet und wie gesagt, Theater, schön bezogene Stoffsessel und die lässt sich da fallen. Und währenddem laufen perfekte Videos über das, was in der Gemeinde so läuft und was so an Angeboten da ist. Und du wirst schon mit so Musik in Stimmung gebracht. Und dann kommt so ein locker, flockig, hipper Moderator und nimmt einen mit rein. Und ich habe mir gedacht, was kommt jetzt auf mich zu? Was kommt auf mich zu? 2 Stunden Lobpreismusik? Habe ich gedacht, das wäre mir zu wenig gewesen. Aber ich muss gestehen, ich kam da rein und ich konnte mich dieser Atmosphäre nicht verwehren. Ich war emotional angesprochen, gepackt. Und was mich noch mehr gepackt hat, das war, dass nach der Hälfte der Zeit an Betung kam eine richtig super Predigt. Und ich schäme mich nicht, das heute einfach mal zu sagen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber an diesem Sonntag kam eine Predigt, die halbe Hälfte des Gottesdienstes ausgemacht hat und die hat mich zu Tränen gepackt. Die hat mich tief bewegt, tief angesprochen. Nicht nur emotional, aber auch emotional. Und wir sind rausgegangen aus diesem Gottesdienst. Es war der 2. Urlaubstag und es war das 1. große Highlight unseres Urlaubs. Gott hat uns nach einer ziemlich stressigen Einstimmung auf Urlaub riesig beschenkt. Eine Woche später war ich in dem Haus rechts daneben. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Das ist Metropolitan Tabernacle. 19. Jahrhundert predigte dort der große Charles Spurgeon. Derzeit Peter Masters Pastor, auch schon ziemlich lang. Ich glaube länger als ich lebe. Und ich war gespannt. Eins wusste ich, die Predigt brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ich bin da hingegangen, ich wurde ganz nett willkommen geheißen, wie in Hillsong. Ich habe gedacht, komm, nimmst du dir auch den Balkon, schöne Übersicht. Habe mich da hingesetzt und dann fängt das erste Lied an, Orgelmusik, Hymnen, Wesley, Watts, alte Klassiker, bei uns wären das die Choräle. Und dann hat dieser Peter Masters, war fast eine One-Man-Show, also mit ein paar wenigen Sachen, Informationen, hat alles er gemacht. Dann hat er ein Fürbittegebet gesprochen. Ich weiß nicht, wie lange das ging, aber ich habe Gänsehaut bekommen. Und ich bin raus und habe gedacht, Marco, du musst an deinen Gebeten etwas verändern. Also das hat mich überwältigt dort, auf jeden Fall. Nach dem Gottesdienst bin ich mit einem Ehepaar nebendran ins Gespräch gekommen. Wir haben uns so kurz ausgetauscht, ich habe gesagt, ich bin Pastor und so nach diesen ersten Vorstellungen kann ich mich erinnern, die erste Frage, wie haltet ihr es mit dem Lobpreis? Da habe ich gedacht, ah ja, ist eine wichtige Frage für die Gemeinde. Hat dann nicht lange gedauert, bis ich auch kapiert habe, dass sie meinen, wenn wir irgendwie moderne Lobpreismusik machen, dann sind wir eine liberale Gemeinde. Ich habe mich an diesem Morgen wunderbar unterhalten, das war wirklich nett, wir haben keine Diskussion begonnen, aber so im Nachklang habe ich gemerkt, ich habe mich nur gefragt, haben Jesus und die Apostel Orgelmusik gehabt? Wie lange müssen wir warten, bis wir E-Gitarre benutzen dürfen? Vielleicht in 200, 500 Jahren, wenn dann die jungen Leute, wenn im Radio dann irgendwas anderes läuft, dann dürfen wir das auch. Nehmen wir mal an, das ist ja nur ein Beispiel. Hillsong auf der einen Seite oder da und auf der Seite Metropolitan Tabernacle. Die Predigt gleich gut, gleich biblisch, gleich fundiert, gleich tief, ansprechend. Was wäre noch entscheidend? Das Gebet? Die Musik? Die Stühle? Vielleicht ist gar nicht so wichtig, was entscheidend ist, sondern wer entscheidet das eigentlich? Wer entscheidet eigentlich, wie wir Gottesdienst feiern? Habt ihr euch schon mal gefragt? Ein kleines Zitat von Os Guinness, der sagt, es ist ein Fehler, wenn Christen das relativieren, was Gott verabsolutiert hat, aber es ist ebenfalls ein Fehler, wenn Christen das verabsolutieren, was Gott als relativ stehen gelassen hat. Ich möchte euch eine kleine Grafik zeigen. Nächste Folie bitte. Wie ist das in unseren Gottesdiensten? Einfach mal so ein Sinnbild. Ihr seht in der Mitte, im Zentrum, der dreieine Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann gibt es das, wo Gott sagt, das will ich. Und dass Gott Lob, Anbetung und auch Gesang und Musik will, ich glaube, das kann man nicht ernsthaft bestreiten, wenn man die Bibel liest. Und dann kommt so ein Bereich, den nenne ich Freiheit und Verantwortung. Und dann gibt es das, was Gott nicht will, auf der anderen Seite. Gibt es auch Dinge, Götzendienst haben wir heute Morgen, das will Gott definitiv nicht. Aber dieser Bereich der Freiheit, der macht uns oft zu schaffen, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht mit einem selber oder vielleicht beobachten wir es bei Gemeinde auch, meistens bei anderen, aber es ist ja gut, andere dann bei einem selber. Wir machen doch oft aus dem, wo Gott nichts dazu gesagt hat, etwas, wo sagt, das will Gott. Wir machen aus dem Bereich der Freiheit, was Gott gebietet. Und das ist falsch. Und wir suchen Freiheit da, wo Gott ganz klar sagt, das will ich oder das will ich nicht. Da hätten wir gern Freiheit. Ist der Mensch nicht seltsam manchmal? Wenn ich euch das sage, habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, ja, wo sagt denn jetzt die Bibel was, wie Gott denn angebetet werden will? Wie lobt man Gott eigentlich? Habt ihr schon drüber nachgedacht, eine Bibelstelle gefunden? Irgendwo da hinten war was, aber ich nehme mal eine, ich habe es nicht ganz gehört. Johannes 4, das ist die Frau im Jakobsbrunnen. Und da heißt es, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Kontext, die Frau am Jakobsbrunnen, Samaritanerin, Jesus begegnet ihr. Und im Kontext wird deutlich, es geht nicht darum, Gott in Jerusalem im Tempel anzubeten und nicht darum, ihn auf dem Berg Gerizim in Samarien anzubeten. Es geht nicht um Instrumente, sagt da nichts darüber. Es geht nicht darum, ob es in Englisch oder in Deutsch sein muss. Damals wäre es vielleicht Griechisch oder Latein gewesen. Wahre Anbeter beten im Geist und der Wahrheit an. Das sind so, ist mal kurz daher, wahre Anbeter, Geist, Wahrheit. Aber was heißt das eigentlich? Mal einfach nur ein paar Gedanken. Geist ist nichts Materielles. Es könnte einmal der menschliche Geist einfach sein. Oder natürlich, liegt vielleicht auch nahe, es ist der Heilige Geist. Also man muss wiedergeboren sein. Ein wiedergeborener Gläubiger. Wahrheit, wer die Geschichte kennt, diese Frau wird schonungslos mit der Wahrheit über ihr eigenes Leben konfrontiert. Jesus selber konfrontiert sie. Wahrheit über unseren inneren Zustand, dass ich Sünder bin, dass ich erlösungsbedürftig bin. Und gleich zusammen Wahrheit natürlich auf die Wahrheit schlechthin, nämlich die Wahrheit Gottes, die in Jesus Christus sich offenbart. Und ihr merkt, wie das Gespräch weitergeht, es geht auf Jesus Christus hin, dass er der verheißene Erlöser, der Messias, der Christus ist. Wenn man es zusammenfasst, dann würde ich sagen, es geht also nicht um Form, sondern um Inhalt. Einfach mal kurz ein Gedanke, wie viel habt ihr in euren Gemeinden schon über Formen diskutiert, beim Abendmahl oder bei der Taufe? Und ist euch schon mal aufgefallen, wie wenig die Bibel zur Form sagt und wie viel Wert sie über die Bedeutung lehrt, was Abendmahl, was Taufe bedeutet? Dringend, dass wir drüber nachdenken sollen. Es geht nicht um die Form, sondern um Inhalt. Und die wirklich schwierige Frage, und die kann ich nur stellen und heute nicht beantworten, wie weit entscheidet eigentlich Form über den Inhalt? Das ist wirklich eine schwere Frage. Die gebe ich euch einfach mit. Wie weit bestimmt die Form den Inhalt? Aber statt euch da so ein bisschen mit Theorie zu langweilen, möchte ich euch noch ein Erlebnis mit hineinnehmen, einen Mann vorstellen. Das war für mich so eine Sternstunde als Pastor in diesem Jahr. Auf der einen Seite traurig, es war nämlich eine Beerdigung.
Und auf der anderen Seite habe ich, indem ich diese Beerdigung vorbereitet habe, mich mit einem Mann auseinandersetzen dürfen, mit seinem Leben, das mir höchstes Maß an Respekt abnötigt. Er war, als ich in Köln vor 11 Jahren angefangen habe, Ehrenältester, also nicht mehr wirklich im Amt, aber sie haben ihn dazu genommen und er kam mit einem breiten Grinsen auf mich zu und hat gesagt, Marco, du brauchst keine Angst haben, wir tun dir nichts. Das ist mein erster Eindruck, den ich von diesem Mann hatte. Und der letzte ist, ja, dieser Mann, er kannte seinen Herrn und er weiß, was es heißt, auch frei zu sein. Frei von Menschen geboten. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Es ist Kurt Marx. Er war auch mal eine Zeit lang EG-Hauptvorstand. Ich möchte euch ein bisschen über die Kölner Zeit erzählen. Er ist 1929 geboren und er gehört mit seiner Familie zur frühesten Zeit an zur Stadtmission. Die hat 1905 begonnen in Köln. Er hat mitgeholfen, nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem Schutthaufen raus das Gemeindehaus aufzubauen. 2002 wurde es nochmal Neubau dorthin gestellt. Aber was mich so bewegt hat, dieser Mann war von 1960 bis 2004 im Vorstand der Gemeinde. Von 1977 bis 2001 Vorsitzender. Er war 44 Jahre Vorstandsmitglied einer Gemeinde. So alt bin ich noch nicht mal. Und als ich realisiert habe, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegsgeneration, heute habe ich mir gedacht, Marco, was hat dieser Mann für Veränderungen durchgemacht? Alles hat ein Ende, nur Veränderung nicht. Was hat dieser Mann ja nicht nur Veränderung mitgemacht, sondern was hat er mitgetragen? Was hat er für Veränderung angestoßen? Denn er war alles andere als passiv. Aber was hat er selber persönlich für Veränderungen durchgemacht? Das Größte, und da möchte ich euch kurz erzählen, das ist das nächste Bild, das ist die Lektion von der Heiligen Orgel, so nenne ich das mal. Denn er hat das mitgetragen und mit unterstützt, dass der Neubau 2002 in Köln keine Orgel mehr hatte. Jetzt sagt ihr so, what? Vielleicht gibt es gar kein Gemeindehaus hier mehr, das noch eine Orgel hat. Ich möchte euch sagen, warum das so besonders ist. In unserem Bildband 111 Jahre Kölner Stadtmission steht zu Kurt Marx, wo Kurt Marx ist, da ist Musik. Er hat von klein auf die Begeisterung für Musik von seinem Vater mitbekommen. Er selber beherrschte 14 verschiedene Instrumente. Er hat in den Fußspuren seines Vaters Posaunenchor und Chor geleitet, zu seinen besten Zeiten mit 25 bis 30 Sängern. Doch auch er konnte diese Veränderung, die die Zeit mit sich bringt, nicht aufhalten, dass es heute in der Stadtmission keinen Posaunenchor und keinen Chor mehr gibt. Dieser Kurt, er hat viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, treu jeden Sonntag erst Orgel und dann Klavier gespielt. Er ist aus dem Urlaub angereist, seine Ferienwohnung ein bisschen außerhalb, sonntags angereist, Klavier zu spielen. Jeden Sonntag, treu. Als 80-Jähriger, als ich ihn dann so kennengelernt habe, hat er immer noch in der Gemeinde begleitet. Und ihr braucht nicht meinen, dass er nur Choräle begleitet hat. Der hat die neuesten Lobpreislieder, soweit wir sie in der Gemeinde gesungen haben, fröhlich, mit Freude, Begeisterung begleitet. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie emotional für die ganze Gemeinde, jung und alt, es war, als Kurt bekannt gab, dass das heute sein letzter Sonntag hinterm Klavier war. Ich möchte noch etwas sagen zu Kurt. Als er damals noch EC-Jugendkreis geleitet hat, da hat er gesagt, wir müssen mal was für die Jugend machen. Und dann hat er zu seinem guten Freund gesagt, komm, wir spielen ein Jazzstück. Das muss in den 60er Jahren gewesen sein. Ich weiß nicht, wie gut ihr Geschichte der EG kennt, aber wer ein bisschen eine Ahnung hat, wie die Frommen getickt haben, der weiß, dass das eigentlich nicht ging. Und er hat es gemacht, weil er gesagt hat, wir müssen etwas für die Jugend tun. Wie gesagt, ich habe Kurt in seiner richtig aktiven Zeit gar nicht mehr kennengelernt. Viel übers Erzählen nachher mitbekommen. Als man ihm gesagt hat, diese Orgel wird nicht mehr aufgebaut in dem Neubau. Als ihm die Botschaft gebracht wurde, da muss er wohl den Kopf gesenkt haben und man hat geahnt, er betet und er hat aufgeschaut und hat gesagt, es ist okay. Und nach diesem Okay war das Thema Orgel nie wieder ein Thema für diesen Mann. Er hatte seinen Stammplatz immer in der zweiten Reihe hinter mir und ich weiß, die besten Gottesdienste waren die, wenn Kinder beteiligt waren. Dann kam nach dem Gottesdienst von hinten die Hand auf meine Schulter und er hat gesagt, Marco, war das heute nicht wieder wunderbar? Ich wünsche mir, so alt zu werden. Ich könnte euch vorstellen, was das heißt, über was für einen Schatten dieser Mann gesprungen ist. Und mehr diese Kinder und das Wachstum der Gemeinde gesehen hat, sich daran gefreut hat, als an seiner Musik festzuhalten. Unser letzter Vorsitzender hat irgendwann mal gesagt, Marco, jetzt ist die Zeit, wo ich merke, die Lobpreislieder gefallen mir nicht mehr. Und dann habe ich solche Ohren bekommen. Und im letzten Jahr habe ich festgestellt, Marco, die Kinder, deine Kinder, meine Kinder, die Musik, die die hören, die gefällt mir nicht mehr. Es wird nicht ausbleiben, diese Veränderung. Und die größte Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wenn wir es nicht kapiert haben, dann sage ich es euch heute, Veränderung ist normal. Und Veränderung ist gut. Alles hat ein Ende, aber die Veränderung nicht. Wir ziehen uns nicht mehr an wie Jesus und die Jünger. Wir essen nicht mehr dasselbe wie die Jünger. Wir haben andere Berufe wie die Jünger. Wir feiern anders Gottesdienst wie die Jünger. Wir singen andere Lieder und benutzen andere Instrumente. Und Veränderung ist normal und Veränderung ist gesund und Veränderung heißt Wachstum. Wenn keiner mehr da sitzt, dann ist es zu spät für Veränderung. Und das größte Zeugnis, wie gesagt, dass ich glaube, dass ein Christ geben kann, ist, wenn er Veränderung mitmacht, mitgestaltet, ohne Verbitterung, sondern mit Dankbarkeit. Und wenn in unseren Gemeinden oder in unserem Leben Lobpreis und Musik im Zentrum sind, und dann ist es egal, ob es die Choräle sind oder egal, ob es moderner Worship ist, dann ist was faul. Wir kennen überalterte konservative Gemeinden, die vielleicht so auf den letzten Wegstrecken zu ihrem wirklichen Ende sind. Und auf der anderen Seite kennen wir progressive junge Jugendgemeinden. In Köln wachsende Gemeindegründung. Und zu uns kommen Leute ab 50, die sagen, ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Und ich habe mich gefragt, was ist dann die Lösung? Und vielleicht bin ich naiver Idealist, aber Gemeinde nach meiner Vorstellung ist nicht nur multikulturell, sie ist multimusikkulturell. Sie ist von 0 bis 99. Und wisst ihr, wann das geht? Wenn jung und alt geistlich reif werden. Wer macht den ersten Schritt? Wer sollten die Reiferen sein? Sind es die Jungen oder die Alten? Ich glaube, wir sind am Ziel, wenn die Alten für neue Lieder sind und die Jungen für alte Lieder. Und ich weiß, es ist eine Sache, die Gott schenken muss und Gott schenken kann. Aber euch möchte ich so die Herausforderung mitgeben, innere Reife, inneres Wachstum wird angestoßen, lässt Gott zu, ja, er lässt nicht nur zu, sondern er provoziert es geradezu durch Veränderung. Und wenn das nächste Mal Veränderung gibt in eurem Gottesdienst, in eurer Gemeinde, bevor ihr dagegen wettert, fragt erstmal, will Gott mich einen Reifeschritt machen lassen? Ein Zitat aus einem Buch, da wurde einer angesprochen und der sagt, ich bin seit 21 Jahren Christ, doch anstatt ein 21-jähriger Christ zu sein, war ich 21 Jahre lang einjähriger Christ. 21 Jahre lang einjähriger Christ, kein Wachstum, keine Reife und das ist tragisch. Und ich möchte euch herausfordern, ein bisschen mal kurz drüber nachzudenken. Ich habe so eine kleine Skala, man kann das ja einteilen, wie man will, so reife Schritte, ja, da will ich gar nicht diskutieren. Du wirst geboren und du hattest keinen Einfluss drauf. Und ich glaube, so ist es auch im Glauben, geistliche Wiedergeburt, du hast keinen Einfluss darauf, das passiert. Und danach wird gefuttert und um dein körperliches Wachstum, im Normalfall brauchst du dich nicht kümmern. Aber wie steht es um inneres Wachstum, emotionales Wachstum, soziales Wachstum, intellektuelles Wachstum, geistliche Wachstum? Und ihr wisst, dann kommt diese Babyphase und Babys brauchen Milch und so ist es auch als geistlicher Babychrist. Du brauchst Milch und die Babychristen, die nehmen alles in den Mund und auch das, was nicht gut ist und die brauchen wirklich jemanden, der sich darum kümmert. Und dann kommen die Kindheitsphase und alle Eltern, die das durchgemacht haben, die wissen, das ist die Trotzphase. Aber es ist auch eine wertvolle Phase, in der Grundfertigkeiten erlangt werden. Laufen, essen, haben wir geistliche Grundfertigkeiten erlangt. Bibel lesen, beten. Wenn ihr mich fragt, die am meisten nicht gelernt wurde, dann ist es Buße tun, umkehren und Vergebung annehmen und Vergebung zusprechen. Und dann kommt diese Teenagerphase und genau, man macht wirklich eigene Erfahrungen, man will es anders machen. Genau, und da kommt eben der eigene Musikgeschmack, die eigene Mode. Begleiten wir das. Und dann kommt die jugendliche Phase und ja, die Jugendlichen, die lehnen sich auf gegen Autorität, die reden abwertend über Erwachsene. Und wenn ihr geistliche Erwachsene seid und geistliche Eltern seid, dann könnt ihr da drüber stehen. Muss nicht alles durchgehen lassen, aber wir wissen, es ist eine Phase und die ist wichtig. Und wir wissen auch, dass diese Phasen aufeinander aufbauen und es wird eben keiner erwachsen, der nicht durch eine Jugendphase durchgeht. Und wehe dem, der sich nicht an seine rebellische Jugendphase erinnern kann. Ich habe jetzt leider kein Bild von meinen langen Haaren dabei. Und ihr seht, es geht weiter, die jungen Erwachsenen, Erwachsenen. Aber meine Frage ist, wo verhalten wir uns als Erwachsene nicht mehr altersgemäß? Durch diese Jugendphase auflehnen gegen Autorität, da durchzugehen, ist kein Problem. Aber wenn man eigentlich erwachsen sein müsste und immer noch in dieser Phase stecken bleibt, das ist ein Problem. Und dann komme ich zu meinem Lieblingsalter, Senioren. Früher habe ich immer gesagt, ich habe kein Problem mit dem Altwerden. Dann bin ich 40 geworden. Und ich musste mir eingestehen, dass ich mehr Probleme hatte, als mir lieb war. Aber ich habe eine Vision davon, was es heißt, alt zu werden und das als Krönung des Lebens zu sehen und wirkliche Lebensweisheit und wirkliche Glaubensweisheit auch zu besitzen. Haben wir eine Vorstellung, was es heißt, ein wirklich geistlich reifer Senior zu sein? Von Kurt Marx habe ich mitgenommen sein Lieblingslied »Jesus nur alleine sei mein Lösungswort«. Es ist letztendlich doch das A und O. Bin ich auf Jesus ausgerichtet? Nehme ich die Veränderungen an, die er mir stellt, in die er mich hineinstellt? Lerne ich diese Reaktion darauf, diese geistlichen Antworten auf diese Situation? Und ich möchte nochmal an heute Morgen anknüpfen. Wenn ihr jetzt nur hört, mach das, tu dies, das Gesetz. Und ich warne uns, wir haben als ältere Christen, unseren jungen Leuten viel zu oft Gesetz gepredigt und zu wenig Evangelium. Was ist der Unterschied? Wenn ich mich anschaue und frage, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich sein, wie kann es sein, dass ich wirklich in einem guten Sinne alt werde? Ja, da muss ich noch sagen, meine Frau hat mal tolle Servietten mitgebracht. Da steht drauf, wenn ich alt bin, werde ich nur noch meckern. Das wird ein Spaß. Das ist das Gegenteil von dem, wovon ich rede. Aber wie werde ich eben nicht so? Kann ich mich wirklich wehren gegen die Veränderung, die das Leben mir aufzwingt? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Das geht so schnell, dass du in der Situation drin bist, die du nicht in der Hand hast. Was dann? Oder vielleicht sind wir das ganz normale Gemeindemitglied, unaufregendes Leben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und dann frage ich mich, kann ich mich ändern? Wie kann ich mich ändern? Und du guckst selber und sagst, ich weiß nicht, wie ich mich ändern. Wie kann ich mich frei machen von meiner Vergangenheit, von meiner Geschichte, von meiner Prägung? Und du sagst, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Bei dem letzten Theaterstück lief Amazing Grace als Melodie. Und ich kann euch nur empfehlen, lest mal John Newton, seine Biografie. Er hat was Wunderbares gesagt, das möchte ich euch noch mitgeben. Er sagt, ich bin nicht das, was ich sein sollte. Ich bin nicht das, was ich sein möchte. Ich bin nicht das, was ich einmal zu sein hoffe. Und das ist auch ganz wichtig. Ich bin nicht mehr das, was ich einmal war. Doch ich bin, was ich bin ich durch Gottes Gnade. Ich weiß, manche sagen, wir haben zu viel über Gnade geredet. Vielleicht haben wir zu viel Gnade in den Mund genommen. Aber haben wir wirklich verstanden, was Gnade und was Evangelium ist? Haben wir wirklich verstanden, was mein Leben ändert, was mich ändert? Wer hat denn diese Kraft? Ich glaube, es ist nur Gott allein. Und wenn das so ist, dann kann sich keiner von uns rausreden. Es liegt nicht an deiner kleinen Kraft. Es liegt nicht an deinem kleinen Glauben. Es liegt vielleicht nur daran, dass du es immer noch selber versuchst und nicht Jesus machen lässt. Was alt und jung gemeinsam haben, mein letzter Gedanke, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir erlösungsbedürftige Sünder sind, die diese Kraft zur Veränderung und zur geistlichen Reife und nicht mitbringen. Und deswegen ist der Inhalt von der Predigt und genauso von den Liedern viel wichtiger als die Form. Und weil diese Veränderung das Normale ist, weil sie Gott gewollt ist, können wir Gott preisen für diese Gnade, dass in unseren Gemeinden 2000 Jahre nach der ersten Gemeinde immer noch derselbe Geist wirkt. Und durch Gottes Gnade immer noch dieselbe Wahrheit und dasselbe Evangelium gepredigt wird. Und es immer noch dieselbe Auswirkung hat wie damals. Dass es Menschen verändert. Und wenn ich darüber nachdenke, dann möchte ich einfach nur sagen, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Oder Psalm 150, 6, alles was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Amen. Ich lade euch ein, nochmal aufzustehen zum Gebet. Lieber Jesus, ich danke dir auch für diesen Nachmittag. Ich möchte dir nochmal ganz persönlich danken, auch für das Beispiel reifer Christen. Vorbilder. Ich habe den Kurt heute genannt. Es ist einfach ein Geschenk, ihn kennengelernt zu haben. Und ich bete, dass wir in unseren Gemeinden solche Vorbilder und reife Christen haben. Ich bete, dass du an uns handelst. Dass du Mauern der Verbitterung einreißt. Lügen einreißt, wo wir Gebote aufstellen, die du nicht aufgestellt hast. Wo wir uns Freiheit herausnehmen, wo du uns keine gelassen hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns wirklich dir ganz ausliefern und deiner Gnade und dass du uns veränderst. Herr, diese Veränderung können wir Menschen nicht schaffen, aber du kannst und du willst und du zeigst es heute 2000 Jahre nach der ersten Gemeinde immer noch. Du veränderst Menschen. Du hast die Kraft dazu und du tust es und du willst es tun zu deiner Ehre. Herr, lass nicht zu, dass wir uns über Formen streiten. Reiß Mauern ein zwischen Jung und Alt und zwischen Musikgeschmäckern und was da sonst auch für Entzweiung und Streit sorgt. Und richte uns gemeinsam auf dich aus. Lass uns erzählen, wie sich Gnade in unserem Leben gezeigt hat und ausgewirkt hat. Lass uns einander ermutigen und Hoffnung machen, dass es für keinen zu spät ist, dass du ihn nicht verändern kannst. Herr, wir bringen dir unseren kleinen Glauben an einen großen Gott. Danke dafür. Amen.